NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
2. Juli 1910. Der Geburtstag des Schriftstellers Hans-Günther Adler.
Obwohl das fast zynisch klingt, darf ich es doch mit großer Vorsicht aussprechen, dass ich alles den bösen Jahren danke, den Jahren 1938 bis 1947, bis zu dem Augenblick, wo ich nach England gekommen bin.
Hans-Günther Adler hat 4 deutsche Konzentrationslager überlebt.
Ich bezeichne mich als deutschen Schriftsteller, ich bezeichne mich nicht als deutschschreibenden Juden.
Das Theresienstadtbuch hat absolut bahnbrechend gewirkt. Es hat wirklich sehr, sehr viel Echo gehabt. Adler wurde damals zum Bundespräsidenten Heuss eingeladen. Das Buch wurde verwendet zu der Erarbeitung der Wiedergutmachungsgesetze.
Dr. Ruth Vogel-Klein ist Germanistikdozentin an der Pariser Elitehochschule École Normale Supérieure.
Adlers historische und soziologische Arbeiten haben die Gedächtniskonstruktion in der Bundesrepublik entscheidend beeinflusst. Man kann sagen, dass er einer der ersten Holocaust-Forscher war, der unglaublich viel geleistet hat. Er hat auch bei der Vorbereitung der Auschwitz-Prozesse eine wichtige Rolle gespielt. All das war sehr, sehr wichtig für die Bewusstwerdung der Deutschen in Bezug auf den Holocaust.
Anders als seine wissenschaftlichen Studien über das System der deutschen Konzentrationslager finden seine Romane und Gedichte in der Bundesrepublik kaum Anerkennung. Als Schriftsteller fühlt sich Hans-Günther Adler verkannt.
Ich bin sicher unbequem für Jud und Christ und Atheist,
sagt Adler kurz vor seinem 70. Geburtstag.
Ich habe zwar den Titel Professor von Österreich bekommen, aber ich bin kein lehrender Professor. Ich bin ja nichts. So muss ich mich darüber Hartgelehrter nennen, aber muss hinzufügen, dass es ein Titel ohne Mittel ist.
Hans-Günther Adler wird am 2. Juli 1910 als einziges Kind eines jüdischen Buchbinders in Prag geboren. Die Stadt gehört damals zu Österreich-Ungarn. Der Junge wächst deutschsprachig auf, beherrscht aber auch das Tschechische. Wegen einer schweren Erkrankung seiner Mutter kommt er früh in Internate.
Das sehr schwere Leben geht bei mir bis in die früheste Kindheit zurück. Ich stand ganz auf mich allein. Es hatte das eine Gute, dass wahrscheinlich mein ungeheurer Eigensinn nicht zu sehr getreten und gepresst worden ist, sodass ich ihn relativ frei entfalten konnte.
Als Gymnasiast widmet sich Adler ersten literarischen Schreibversuchen. 1935 promovierte er an der Prager Deutschen Universität über Klopstock und die Musik. Anschließend arbeitet er am Volksbildungshaus Urania und für das deutschsprachige Rundfunkprogramm. Nach dem Einmarsch der deutschen Wehrmacht versucht er, nach Brasilien auszuwandern. Vergeblich. 1941 heiratet Adler die jüdische Ärztin Gertrud Klepetar. Wenige Monate später werden sie ins Ghetto Theresienstadt deportiert.
Schon in Theresienstadt selbst, kaum dass ich ein paar Wochen dort war, habe ich mir gesagt, wenn du das überlebst, das wirst du einmal darstellen, und zwar in vielfacher Weise.
In Säulen kriecht der Staub zerzogen, blutig verschmieren sich blätternde Schrunden, in stockenden Schuppen verstammeln die Stunden, die Hände graben, vor Gram verbogen.
Adler hat in Theresienstadt Gedichte geschrieben und darin beschreibt er die grauenhafte Lagerwelt, den Hunger, die Krankheit, die Misshandlungen. Es sind sprachschöpferische und sprachgewaltige Bilder, eine Art Totentanz, und es ist zum Teil sehr makaber und erinnert an expressionistische Lyrik.
Durch klassische Gedichtformen wahrt Adler eine gewisse Distanz zum alltäglichen Horror. Gleichzeitig sammelt er Material, um ein objektives Bild der Lagerwelt zu zeichnen. Nach 32 Monaten in Theresienstadt, dem Vorzeigeghetto für die Nazi-Propaganda, wird er 1944 nach Auschwitz verlegt, dann in ein Nebenlager von Buchenwald und weiter in ein KZ bei Halberstadt.
Lebensbedingungen ärger als in Auschwitz. Schwerstarbeit bis zur Erschöpfung in der unterirdischen Fabrik, Flugzeugbau. Unerwartet Aufstieg zu einer hohen internen Funktion, Hallenschreiber, die, wie ich glaube, mir das Leben rettet.
Im April 1945 wird das Lager von amerikanischen Truppen befreit. Schwer erkrankt bleibt der 34-jährige Adler zwei weitere Monate in Halberstadt. Im Juni dann seine Rückkehr nach Prag. Sämtliche Verwandte wurden von den Deutschen ermordet.
Prag war für ihn ein Nullpunkt, ein Ankommen im Nichts. Er hatte erst spät erfahren, dass seine Frau Gertrud in Auschwitz gestorben war. Sie hatte freiwillig ihre alte Mutter in die Gaskammer begleitet.
Adlerforscherin Ruth Vogel-Klein.
Er hat dann angefangen, über die Judenverfolgung zu arbeiten, und zwar im Rahmen des Jüdischen Museums in Prag, wo er auch die von den Nazis geraubten Objekte katalogisiert hat. Dort hat er dieses Archiv angelegt. Von dort ist er dann auch nach Theresienstadt gefahren, um weitere Dokumente zu holen. Und gleichzeitig hat er als Erzieher gearbeitet in einem Heim für jüdische überlebende Kinder.
Aufgrund seiner deutschen Muttersprache wird Adler die tschechoslowakische Staatsbürgerschaft aberkannt. Es gelingt ihm, Kontakt zu einer Jugendfreundin in England aufzunehmen, der Bildhauerin Bettina Gross. 1947 flieht Adler zu ihr. Sie heiraten. Sohn Jeremy wird geboren. Eine Anstellung als Bibliothekar oder Lehrer sucht er vergeblich. Das Angebot, in britischen Diensten in Deutschland zu arbeiten, lehnt Adler ab.
Ich wünsche, kein Heimatgefühl zu pflegen. Der Jude soll nicht glauben, irgendwo zu Hause zu sein. Nicht einmal in Israel soll er es glauben.
Adler hat mit seiner großen persönlichen Energie und seiner Hoffnung, die auch aus den Briefen spricht, seine Existenz von dort an begriffen als die eines Zeugen, einer Person, die den Verstorbenen die Treue hält, indem sie Zeugenschaft ablegt.
Von nun an publiziert er unter dem abgekürzten Namen H.G. Adler. Denn der im Protektorat Böhmen und Mähren für ihn zuständige SS-Organisator der Judenvernichtung hieß Hans Günther. Trotz materieller Not arbeitet Adler wie besessen. 1948 steht die erste Fassung seines 900-seitigen Buchs »Theresienstadt 1941 bis 1945 – Das Antlitz einer Zwangsgemeinschaft«.
Ich würde vielleicht überhaupt nicht lebend vor Ihnen sein können, wenn ich dieses Buch nicht geschrieben hätte. Dieses Buch diente meiner Selbstbefreiung.
H.G. Adlers Ziel ist
die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Ob ich sie erreicht habe, das ist eine andere Frage. Aber die Tendenz, die Mühe, fast das Gebet darum, wahr zu sein, das hat mich die ganze Zeit bewegt und ist einer der Grundimpulse meiner gesamten Existenz.
Deshalb hat sich Adler mit den wissenschaftlichen Methoden der Geschichtsschreibung, der Soziologie und der Psychologie vertraut gemacht. Obwohl selbst Opfer, will er das Lagerleben und das nationalsozialistische Vernichtungssystem mit distanzierter Objektivität darstellen. An einen Freund schreibt er:
Es ist nicht subjektiv geschrieben, vor allem nicht privat. Kein Rechenschaftsbericht über mich und meine Angehörigen und Freunde dort, über meine Tätigkeit und meine privaten Erlebnisse.
Es war eine Zeit, als die Deutschen ganz andere Dinge gelesen haben. Judenverfolgung und Holocaust waren als Thema auf dem Buchmarkt und sonst auch in den Medien nicht präsent. Und die Verleger konnten sicher sein, dass sie mit diesem Thema nicht sehr viel Bücher verkaufen.
H.G. Adler erntet nichts als Absagen.
Meine Frau und ich erkranken, ernstlich und gleichzeitig.
Notiert er 1950.
Nach langen Beratungen mit ihr und nach all den gescheiterten Ansätzen, ein würdiges Auskommen zu finden, endgültiger Entschluss, nur noch meinem inneren Gesetze, meiner Passion als schöpferischer Autor zu leben, im Vertrauen auf Gott, der mich in allen Nöten so wunderbar gerettet hat, und im Glauben, dass meine Leistungen wichtig sind, den Menschen nach Erschütterung auch Hoffnung bringen.
Zwei Romane, darunter der stark autobiografische, mit der KZ-Erfahrung und der Befreiung endende Stationenroman Panorama, liegen da bereits fertig in der Schublade. Trotzdem geht Adler volles Risiko und schreibt den Deportationsroman Eine Reise.
Das ist ein romanlanges Prosawerk, wo ich in vollkommener Verfremdung das, was in den bösen Jahren geschehen ist, dichterisch dargestellt habe, wobei weder das Wort Deutsch, noch das Wort Jüdisch, noch das Wort Gestapo, noch das Wort Konzentrationslager. Es kommt nichts von dem allem vor. Ich habe es ungefähr so geschrieben, wie in den Grimmschen Märchen der Machandelbohm ausschaut.
Aus den verfolgten Juden werden Kaninchen.
Wir hören so viel von eurer Verfolgung, ihr dummen, lästigen Kaninchen. Der einzige Zweifel, den wir haben, ist es, ob es nichts Vernünftigeres gab, um euch loszuwerden, als euch in Eisenbahnzüge zu setzen, die euch nach Ruhental fuhren.
Tatsache ist, dass eine Reise literarisch ein sehr bedeutendes Buch ist. Er hat diese Distanz erreicht, indem er dieses Thema der Lagerwirklichkeit und der Deportation verfremdet hat und nie einen realistischen Zugang gesucht hat, sondern im Gegenteil hat er durch eine meisterhafte Ironie zum Beispiel die Täter und die Beiständer ironisch verhöhnt.
Doch einmal mehr findet H.G. Adler keinen Verleger. Erst 1955 ein Hoffnungsschimmer. Endlich wird seine Theresienstadt-Studie publiziert. Und sie erregt Aufsehen. Proteste kommen auch von jüdischer Seite.
Darf einmal war das Wort Nestbeschmutzung, eines der widerwärtigsten Wörter, hier heranziehen. Ich habe, um der Wahrheit willen, überall das gesagt, was ich für wahr gehalten habe. Und da steht eben einiges drinnen, was manchen Juden nicht angenehm ist.
Denn Adler beschreibt, wie die SS die Funktionäre des Judenrats in ihr Vernichtungswerk einbezog. Diese perfide Methode, die aus unschuldig Deportierten mitschuldige Täter machte, ist Mitte der 1950er Jahre nur wenigen bekannt. Für H.G. Adler folgen Jahre des Erfolgs. Seine Auschwitz-Studien werden für die Vorbereitung des Prozesses gegen Adolf Eichmann in Jerusalem herangezogen.
Er war ein Pionier der Holocaust-Forschung.
Mit Langzeitwirkung. Ohne Adlers grundlegende Vorarbeiten wäre die Entwicklung bis hin zur Einrichtung eines eigenen Holocaust-Lehrstuhls 2017 an der Universität Frankfurt viel langsamer verlaufen. Das wissenschaftliche Arbeiten kommt für ihn aber an zweiter Stelle.
Das war für ihn immer nicht so wichtig wie seine Literatur.
So die Germanistin Ruth Vogel-Klein.
Er hat es so bedauert, dass er literarisch nicht die Anerkennung bekommen hatte, die er sich gewünscht hätte.
Die wichtigsten meiner Bücher sind überhaupt noch nicht gedruckt.
Sagt Adler im Alter von 70 Jahren im Saarländischen Rundfunk.
Je mehr ich ungedruckt blieb, desto schwieriger bin ich geworden. Ich möchte etwas sehr Ernstes dazu sagen. Durch jedes Nicht-Gedruckt-Werden werde ich gezwungen, noch wahrhaftiger zu werden. Und die Wahrheit wird gefürchtet.
Aufzugeben kommt für ihn aber nicht in Frage.
Schauen Sie, wir müssen in dem Fall von H.G. Adler abgehen. Wir müssen uns zum Beispiel fragen, wie ist die Wirkungsgeschichte eines Mannes wie Kleist oder die Wirkungsgeschichte eines Mannes wie Hölderlin? Wann sind die erst wirklich aufgetreten? Vielleicht habe ich auch erst spät aufzutreten.
Um H.G. Adlers Nachruhm kümmert sich seit seinem Tod 1988 in London sein Sohn Jeremy Adler, Professor für deutsche Sprache am King's College. Über seinen Vater schreibt er:
Die Freiheit war für ihn ein physisches Bedürfnis. Er litt keine Armbanduhr und ging am liebsten mit offenem Hemd. Pullover mit Rollkragen und Schals jeder Art waren ihm unerträglich.
Nachgelassene Romane, Gedichtbände und Erzählungen erscheinen. Auch die Theresienstadt-Studie, seit Jahrzehnten als Standardwerk anerkannt, wird mehrfach neu aufgelegt. Und im WDR-Archiv taucht ein Feature auf, das H.G. Adler 1961 zusammen mit dem KZ-Überlebenden Hermann Langbein realisiert hat. Auschwitz, Topographie des Terrors. Um der Leugnung des Zivilisationsbruchs der millionenfachen industriellen Judenvernichtung vorzubeugen, wird die Sendung in die Mediathek gestellt. Verfügbar vorläufig bis 2099.
Im Zeitzeichen erinnerte Christoph Formweg an Hans-Günther Adler, der am 2. Juli 1910 geboren wurde. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info.